Ja, liebe Gemeinde und auch liebe Zuseher über den Livestream oder später dann auf YouTube. Ich freue mich sehr, dass ich heute wieder bei euch sein darf und euch das Wort Gottes bringen und auslegen darf. Und heute habe ich euch mitgebracht den Psalm 139. Das ist ja sehr, sehr bekannter Psalm, auch ein sehr beliebter Psalm. Manche sagen, es sei der schönste Psalm in der Bibel. Will ich jetzt kein Urteil darüber fällen, aber es ist ein sehr, sehr schöner Psalm. Und er drückt die allumfassende Gegenwart Gottes aus, der den Menschen von Anfang bis Ende und auch bis in das Innerste hinein kennt. Der Psalm ist eigentlich relativ einfach gehalten. Das ist also nicht ein theologisch sehr komplizierter Psalm. Es gibt eine kleine Schwierigkeit, zu der kommen wir dann später im hinteren Teil. Aber er ist von seiner Struktur her relativ einfach. Es geht einfach um einen Menschen, der zu seinem Gott spricht. Oft spricht der David von ganz anderen Dingen. Er spricht ja oft von seiner Not, er spricht von Drangsal, er spricht von Befreiung, er spricht auch über seine Sünde, ja, Psalm 51, ja, ganz, ganz tiefgründige Dinge bewegen ihn und die er dann in Psalmform formuliert. Und hier ist es aber anders. Hier geht es darum, das werden wir auch sehen, wenn wir uns durch diesen Psalm durcharbeiten, in Anführungszeichen, dass einfach die Du-Ich-Beziehung, die Beziehung Gott zu Mensch grundlegend ist. Es geht um ein paar Punkte, die habe ich auch hier auf der PowerPoint-Folie aufgeschrieben. Es geht im Prinzip um Gott, den Allwissenden, um den Allgegenwärtigen, um den allmächtigen Schöpfer und aber auch um den Allheiligen, so habe ich es mal geschrieben. Das sind so die vier Punkte, die ich rausgearbeitet habe. Man kann wahrscheinlich auch mehr draus machen, aber ich denke mal, diese vier sind die wesentlichen Punkte. Gott, der Allwissende, das kommt in den ersten vier Versen zum Ausdruck. Vielleicht, wenn wir sie gemeinsam lesen, auf dem Gottesdienstblatt hinten sind sie ja abgedruckt. Da heißt es, dem Vorsänger von David, ein Psalm. Herr, du erforschst mich und du kennst mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von Ferne. Du beobachtest mich, ob ich gehe oder liege, und bist vertraut mit allen meinen Wegen. Ja, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht völlig wüsstest. Soweit die ersten vier Verse aus dem Psalm. Und damit drückt er natürlich schon ganz zu Beginn eine ganz tiefe Verbundenheit mit seinem Herrn und Schöpfer aus. David ist sich bewusst, dass sein Gott ihn in- und auswendig kennt. Und interessanterweise muss man wirklich sagen, und für uns eigentlich unfassbar, Gott kennt jeden einzelnen der ungefähr 8 Milliarden Menschen, die momentan auf diesem Planeten leben. Ja, und mehr noch, er kennt natürlich auch diejenigen, die in der Vergangenheit auf dem Planeten gelebt haben, die schon verstorben sind, und er kennt auch diejenigen, die noch geboren werden. Also er kennt eine unübersehbare Zahl von Menschen und kann mit all diesen Menschen gleichzeitig kommunizieren. Er kennt sie alle. Und dieser Vers, der erste Vers schon, zeigt allein schon das Interesse, welches Gott an uns Menschen hat. Wir sind ihm nicht egal, wir sind ihm nicht gleichgültig, sondern er interessiert sich für uns. Und das Interesse, das Gott an den Menschen hat, das vermittelt uns die Heilige Schrift ja schon ganz, ganz am Anfang der Bibel. Es gibt ja einige, die sagen, die Schöpfungsbericht und so weiter, also eher so kritische Stimmen zur Bibel und auch zu Gott, die sagen, naja, Gott hat halt die Menschen auch oft allein gelassen und deswegen sind sie auf Abwege gekommen. Ja, siehe im Paradies, wenn er dabei gewesen wäre bei der Szene mit der Schlange, dann wäre das alles nicht so passiert. Das ist aber eigentlich, glaube ich, ungerecht, wenn man das so sagt, weil da gibt es eine kleine Passage in der Heiligen Schrift, ganz am Anfang, 1. Mose 2, Vers 19, die man oft schnell überliest, aber die macht es für mich so klar, welches Interesse Gott an den Menschen hat. Und da heißt es nämlich im 1. Mose 2, Vers 19, da heißt es, und Gott, der Herr, bildete aus dem Erdboden alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels und brachte sie zu dem Menschen, um zu sehen, wie er sie nennen würde. Das ist eigentlich interessant. Das war also Gott noch nicht mal egal, welche Namen der Mensch den Tieren gibt. Er hätte das ja auch ganz anders machen können. Er hätte zum Beispiel sagen können, ich habe den Menschen erschaffen, ich habe die Tiere erschaffen, ich habe dem Menschen aber auch die Sprache gegeben. Das hat der Mensch an sich nicht selber erfunden. Adam hat nicht versucht, aus irgendwelchen Gluckslauten die Sprache zu entwickeln, wie das in der Evolution einem weisgemacht werden soll, sondern er hat natürlich die Sprache als sozusagen hineinprogrammiert von Gott bekommen. Und Gott hätte auch sagen können, schaust du mal darüber, Adam, da ist jetzt ein Tier, ungefähr so groß, Riesenmähne, beige, das heißt Löwe. Ludwig Österreich Wilhelm Emil, das ist der Name dieses Tieres und jetzt kommt das nächste. Und so hätte er ihm die ganzen Namen beibringen können. Das hat er aber nicht gemacht, sondern er hat Adam die Freiheit gegeben, die Tiere zu benamsen und war aber interessiert daran, welche Namen er sie ihm gibt. Er war dabei und das zeigt schon ganz, ganz am Anfang, im zweiten Kapitel der Heiligen Schrift, das Interesse Gottes an dem Menschen. Im zweiten Vers heißt es dann, du verstehst meine Gedanken von Ferne. Und das ist eigentlich ganz interessant, weil von Ferne heißt natürlich, dass er uns, selbst wenn er scheinbar nicht nah ist, und viele glauben, er wohnt irgendwo im Weltall, selbst dann würde er sie verstehen. Aber vom Hebräischen her heißt es auch von Ferne, von Anbeginn. Das heißt, er hat immer schon gewusst, welche Gedanken wir wann haben würden. Und das ist eigentlich ein ganz toller Ausdruck der Vertrautheit. Du verstehst meine Gedanken von Ferne. Wer kann das von sich behaupten, dass er die Gedanken beispielsweise seines Ehepartners, seiner Kinder, von sehr vertrauten Menschen, dass er die Gedanken kennt? Es ist ja für uns ein sehr, sehr großes Kompliment, wenn wir hören, beispielsweise vom Ehepartner, ja, du bist der einzige Mensch, der mich versteht. Das ist eigentlich ein Riesenkompliment. Und trotzdem können wir, glaube ich, nicht behaupten, dass andere Menschen, so nahe sie uns auch stehen, dass wir ihre tiefsten Gedanken verstehen, so wie das Gott tut. Und das ist für einen Vater und für eine Mutter eigentlich das Prädikat schlechthin, ich verstehe die Gedanken. Und so ist es Gott, der unsere Gedanken versteht. Und diesen Gedanken finden wir auch im Hebräerbrief, Kapitel 4, wo es im 15. Vers heißt, denn wir haben nicht einen hohen Priester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. Und damit schwingt schon dieses auch Mitleiden mit. Und Mitleiden, wirklich Mitleiden, kann nur einer, der auch tatsächlich einen in der Tiefe versteht. Ja, wie oft sagen wir so schnell, wenn jemandem was Schlimmes passiert ist, ja, ich verstehe das, wie es dir geht. Aber tun wir das wirklich? Verstehen wir das wirklich? Oftmals nicht. Wir sagen das so leichtfertig dahin. Gott sagt es nicht leichtfertig dahin, sondern er ist wirklich derjenige, der uns in der Tiefe versteht. Ja, im Prinzip kann man sagen, in diesen ersten paar Versen jetzt schon, jetzt sind wir erst beim Vers 2 angelangt, aber trotzdem erstreckt sich hier schon das, was David beschreibt, auf die gesamte Persönlichkeit. Ja, es geht um Gedanken, es geht um Gefühle, es geht um Worte und es geht um Taten. Ja, und da muss man immer wieder sagen, was für ein Privileg haben wir eigentlich, dass wir so einen Gott haben, dass wir einen Gott haben, der uns so sehr in der Tiefe versteht. Ja, im dritten Vers ist dann die Rede davon, dass Gott uns beobachtet. Das ist jetzt eigentlich interessant. Fühlen wir uns, wenn es heißt, wir werden beobachtet? Das ist negativ, das schwingt was Negatives mit. Ja, weil wir würden sofort sagen, oh, ich fühle mich beobachtet. Das sagt mir nie, hey, ist total toll, ich bin beobachtet. Sondern eigentlich heißt es immer, irgendwie ist es mir unangenehm. Und warum ist es uns eigentlich unangenehm? Eigentlich aus zwei Gründen. Der erste Grund ist, dass wir dem Beobachtenden eigentlich ein Stück weit unterstellen, er könnte unlautere Motive haben. Jemand beobachtet, das heißt, er will mich ausspionieren, der will vielleicht irgendwas sehen, was er nicht sehen soll, er will dann damit was mit der Information was machen, was er nicht tun soll und so weiter und so fort. Also wir unterstellen nicht so 100% lautere Motive. Und der andere Grund ist, dass es auch tatsächlich Dinge gibt, bei denen wir schlichtweg nicht beobachtet werden möchten. Das scheint aber jetzt den David überhaupt nicht zu beunruhigen. Das beunruhigt ihn nicht, weil er weiß, Gott hat lautere Motive. Er beobachtet ihn nicht zum Bösen und nicht zum Negativen, sondern er beobachtet ihn als einen liebenden Vater. Und David weiß auch, dass es natürlich gar keinen Sinn macht, sich zu verstecken und irgendeine Maske aufzubauen. Ja, wir haben ja oftmals laufen wir mit einer Maske rum. Aber ist es nicht etwas Befreiendes, wenn wir wissen, ja, Gott kennt uns ja sowieso. Wir brauchen ihm ja gar nichts vormachen, weil er kennt uns so, wie wir sind. Und das ist etwas sehr, sehr Befreiendes, wenn wir das in der Kombination sehen mit seiner Lauterkeit, mit seiner liebevollen, väterlichen Einstellung uns gegenüber, sodass wir dann eigentlich die Befreiung haben, dass wir selber sein können. Ja, wir müssen nichts vorspielen, wir müssen uns nicht verstellen, sondern wir können so sein, wie wir sind, weil wir auch wissen, dass obwohl wir natürlich nicht vollkommen sind, obwohl wir Dinge machen, die nicht in Ordnung sind, obwohl wir Dinge tun, die gegen seine Gebote verstoßen, nach wie vor, auch als Christen, auch als wiedergeborene Christen, er weiß es. Er weiß das und er wusste es schon, bevor er uns überhaupt erschaffen hat und er wusste es da auch schon, bevor er überhaupt ans Kreuz gegangen ist. Er hat also nicht gesagt, naja, ich kenne ja die Leute, ich weiß ja, wie sie sind, es lohnt sich ja gar nicht, ans Kreuz zu gehen, weil die bessern sich ja eh nicht. Das hat er nicht gesagt. Sondern Paulus schreibt da im Römerbrief Kapitel 5, im 8. Vers schreibt er ja, Gott beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder sind. Und also eine ganz eigentlich befreiende Aussage schon hier ganz am Anfang von unserem Psalm. Dann geht's weiter, von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Das ist auch interessant, umgibst du mich, das wird zum Teil unterschiedlich auch übersetzt. Im Hebräischen heißt es umgibst du, heißt es umschüttest du mich. Also wie wenn man sozusagen was übergeschüttet bekommt. Und damit soll zum Ausdruck gebracht werden, dass zwischen Gott und uns überhaupt kein Millimeter Platz ist. Das ist nicht so, er ist irgendwo in einem Meter Distanz, sondern er ist sozusagen wirklich auf Tuchfühlung, wenn man so will. Und auffällig ist auch, dass im Psalm, wenn man den so am Anfang liest, dann wird die Beziehung immer enger. Ja, am Anfang ist die Rede vom Gedanken, dann sind die Wege, dann die Worte und jetzt hat Gott sozusagen die ganze Person wirklich im Griff. Die Elberfelder zum Beispiel übersetzt es mit von allen Seiten umgibst du mich, das ist aus der Schlachterübersetzung hier, aber die Elberfelder würde schreiben, du engst mich ein. Und einengen ist ja auch jetzt nicht unbedingt was Positives, aber halt eingeengt sein von einer Person, von der man weiß, sie will einem nur Gutes, ist ganz was anderes. So, im Vers 6 wundert sich dann erstmal David. Da sagt er, diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar, als dass ich sie überhaupt fassen könnte. Und das stimmt, glaube ich, auch. Wir können sie auch nicht fassen. Ja. Wie können wir fassen, dass Gott, unser Vater, jeden Einzelnen von uns wirklich umhüllt und sozusagen simultan eine Beziehung mit uns hat, wo es doch so viele Menschen gibt, wo man sich denkt, ja, der muss sich doch um andere Dinge kümmern. Ja. War zum Beispiel vor meiner Bekehrung habe ich schon gewusst, es gibt irgendwo eine höhere Macht, aber ich kam nie auf die Idee, dass diese Macht eine persönliche Beziehung mit mir selbst haben könnte oder wollte überhaupt. Ja. Und das ist natürlich völlig, völlig anders mit unserem Herrn Jesus Christus. Ja, und im Prinzip muss man auch sagen, dieses Eingeständnis Davids, dass ihm diese ganze Erkenntnis zu wunderbar ist, die zeigt schon auch seine demütige Haltung. Ja, David war ja ein Mann nach dem Herzen Gottes, wie es immer so heißt, obwohl er auch selber nicht perfekt war. Ja, das ist ja ausreichend beschrieben in den Samuel-Büchern. Und trotzdem war er ein Mann nach dem Herzen Gottes und das lag wahrscheinlich auch an seiner Demut. Und die kommt hier wieder zum Ausdruck. Er sagt einfach, ja, es übersteigt meinen Verstand und ich kann nur in Demut hinsinken. Und das unterscheidet ihn tatsächlich ja von vielen, vielen unseren Zeitgenossen, leider, muss man sagen, die diese Demut nicht haben, sondern die genau wissen, wie Gott ist und dass er eben ein böser Gott ist, dass er Leid zulässt, dass er so und so sein muss und so weiter und so fort. Ja, wir hatten gestern wieder einen Einsatz am Büchertisch in der Stadt und was man da für Haltungen über Gott, wo man sich denkt, woher wissen eigentlich die Leute das alles über Gott? Die wissen komplett Bescheid über ihn. Also ein Stück weit schon auch, ich will das nicht Hochmut sagen, aber es geht schon in die Richtung und nicht so David. David sagt, das ist mir alles zu wunderbar. Und dann kommt er weiter und sagt dann in den Versen 7 bis 10, da sagt er denn, wo sollte ich hingehen vor deinem Geist und wo sollte ich hinfliehen vor deinem Angesicht? Stiege ich hinauf zum Himmel, so bist du da. Machte ich das Totenreich zu meinem Lager, siehe, so bist du auch da. Nähme ich Flügel der Morgenröte und ließe mich nieder am äußersten Ende des Meeres, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Und hier haben wir jetzt im Prinzip einen neuen Abschnitt in dem Psalm. Da geht es nämlich jetzt von dem Allwissenden über auf den Allgegenwärtigen, Gott der Allgegenwärtige. Und jetzt müssen wir im Prinzip ja sagen, dass wir zunächst erstmal als natürliche Menschen eigentlich ein Problem haben mit seiner Allgegenwart. Weil wir wollen eigentlich, der natürliche Mensch will von Gott fliehen. Der natürliche Mensch will von Gott nichts wissen und er will auch nicht, dass er in seiner Nähe ist, sondern er will eigentlich ja eher sein Ding machen und will unabhängig sein, ja, will sein eigener Gott sein. Und sieht man ja auch wiederum hier im ganz am Anfang schon von der Bibel, kaum gesündigt, schon, was machen Adam und Eva? Sie tun nicht etwa Buße und sagen nicht, lass uns zu Gott gehen und ihm unsere Sünden bekennen, sondern sie verstecken sich erstmal und verkleiden sich und bedecken ihre Scham. Und das war ihnen unangenehm, dass Gott sich ihnen nahte. Bei Kain genau das Gleiche. Der ist auch erstmal davon gelaufen. Und so weiter. Gibt es viele andere. Bis hin dann zu selbst gerechteren Leuten in der Bibel, wenn man so will. Zum Beispiel Jona, der ja auch glaubte, er kann vor Gott davonlaufen. Und das hat natürlich nicht funktioniert, wie wir wissen. Wie könnten wir Gottes Gegenwart überhaupt loswerden? Ja, das geht gar nicht. Ja, und David schreibt auch hier ja im Konditional, also in der Möglichkeitsform. Er sagt, wo sollte ich hingehen, stiege ich hinauf, nähme ich Flügel, so würde auch dort und so weiter und so fort. Also er sagt im Prinzip von sich selber, dass er das gar nicht tun will. Er will gar nicht davonlaufen. Er spricht nur von der Möglichkeit. Was wäre, wenn? Und das funktioniert halt nicht, ja, weil die einzige Möglichkeit, die es gibt, wenn man von Flucht redet in Bezug auf Gott, ist die Flucht hin zu ihm. Das ist das Einzige, was uns rettet, das Einzige, was uns hilft. Weil es gibt eine Tür dafür, um zu Gott zu kommen und die Tür heißt Jesus Christus natürlich, wie wir wissen. So, dann geht's weiter im Text und dann geht's um Licht und um Finsternis. Da heißt es nämlich, dann spreche ich, Finsternis soll mich bedecken und das Licht zur Nacht werden um mich her. So wäre auch die Finsternis nicht finster für dich und die Nacht leuchtete wie der Tag, die Finsternis wäre für dich wie das Licht. Also da spricht David von der Hypothese, also von der Möglichkeit, dass man sich die Finsternis wünscht. Und ja, tatsächlich, denke ich, ist das, was wir in dieser Welt heute sehen. Wir haben ja durchaus, wenn wir die Weltgeschichte jetzt und die Verhältnisse, in denen wir leben, da muss man sagen, die Welt ist finsterer geworden. Und warum ist sie finsterer geworden? Ja, weil viele Menschen tatsächlich exakt diese Finsternis sich wünschen. Sie wünschen sich keinen Gott, der ihnen das Licht bringt, sondern sie wünschen sich ihr eigenes ihre eigenen Dinge, ihre eigenen, wie auch immer, dass alles nach ihrem Wunsch gehen soll. Und das bringt diese Finsternis mit sich, das muss man schon sagen. Ja, die Finsternis wird bevorzugt. Und so sagt er auch Jesus, oder Johannes schreibt es ja im Johannesevangelium, das Licht kam in die Finsternis und die Finsternis hat es nicht erkannt. Und damit bleibt sie natürlich finster. Ja. Und das beschreibt er auch hier. Und Jesus hat uns aber natürlich nicht für die Finsternis berufen, sondern er sagt ja selber von sich, ich bin das Licht der Welt und wer mir nachfolgt, der wird eben gerade nicht in der Finsternis wandeln. Oder auch Petrus schreibt das, dass der Herr uns berufen hat in sein wunderbares Licht, im 1. Petrusbrief, Kapitel 2. Und also Gott ist keine Finsternis und lässt sich auch durch die Finsternis gar nicht täuschen. Das steht auch wieder, ich habe vorher schon mal den Hebräerbrief zitiert, da steht noch ein weiteres, zwei Verse vor dem Vers, den ich zitiert hatte, steht auch noch eins drin, da heißt nämlich, kein Geschöpf ist vor ihm unsichtbar, sondern alles ist bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen, mit dem wir es zu tun haben. Das ist Hebräer 4, Vers 13. Und das ist auch eigentlich klar, ja, es ist für Gott alles offenbar, alles aufgedeckt. Und warum kann er es sehen? Ja, weil er eben das Licht ist und weil das Licht da ist, wo er ist. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, zum weiteren Abschnitt in dem Psalm. Da geht es nämlich darum, dass Gott ein allmächtiger Schöpfer ist. Und das ist ein sehr, sehr bekannter Abschnitt hier. Wird euch gleich aufgehen. Da heißt es nämlich ab Vers 13 bis 16. Denn du hast meine Nieren gebildet, du hast mich gewoben im Schoß meiner Mutter. Ich danke dir dafür, dass ich erstaunlich und wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt das wohl. Mein Gebein war nicht verhüllt vor dir, als ich im Verborgenen gemacht wurde, kunstvoll gewirkt, tief unten auf Erden. Deine Augen sahen mich schon als ungeformten Keim und in dein Buch waren geschrieben alle Tage, die noch werden sollten, als noch keiner von ihnen war. Das heißt, da wird eigentlich dieser Gedanke von Licht und Finsternis im Vers 13 in gewisser Weise weitergeführt, weil kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, haben wir ja gerade gesehen. Das haben wir im Hebräerbrief gelesen. Und kein Geschöpf, auch das Kleinste nicht, was wir nicht erkennen können, ist dem Herrn verborgen. Selbst dann nicht, wenn es im Mutterleib noch so klein ist, dass die Frau gar nicht merkt, dass sie ein Kind empfangen hat in den ersten Wochen, weil einfach sich der neue Mensch, der dort werden soll, noch so klein ist, dass der Organismus der Frau es gar nicht merkt und sie vielleicht irgendwann es fühlt und natürlich, klar, dann, auch bevor dann der Bauch sich ausbildet und so weiter, stellt sie es natürlich schon fest, aber nicht ganz am Anfang. Und das ist eigentlich schon erstaunlich. Gott bleibt es nicht verborgen, denn er hatte ja schon, wie es auch hier heißt, deine Augen sahen mich schon als ungeformten Keim und in dein Buch waren geschrieben alle Tage, die noch werden sollten, als noch keiner von ihnen war. Das heißt, Gott hat von vornherein, vor Grundlegung der Welt gewusst, wann unsere Existenz im Mutterleib anfing zu beginnen. Also ein wunderbarer Vers. Und auch dieses Gewoben im Schoß meiner Mutter, ja, das ist Weben ist ja ein sehr regelmäßiger Vorgang. Wer mal so einen alten Weber, mal vielleicht irgend so ein Bauernhofmuseum oder so, wo dann zum Teil so solche handwerklichen Dinge gezeigt werden, wie sie damals stattgefunden haben. Und wer sieht, wie so ein Weber arbeitet, dann ist das immer eine ganz regelmäßige Geschichte. Da wird die Spule durch die Fäden gezogen, dann wird der Kamm nach hinten geschoben, dann geht es wieder in ein ganz geduldiger, regelmäßiger Prozess. Und so ist auch der Prozess der Entstehung des Kindes ein ganz ruhiger, sehr, sehr schrittweise ablaufender Prozess, wann alles ausgebildet wird. Also eine wunderbare Art des Zusammenwebens eines Menschen. Und man kann sich Gott richtig vorstellen, wie er sich über den Leib der Mutter beugt und dieses Kind im Mutterleib webt. Also ein ganz erhabener Vorgang eigentlich. Ja. Und ich meine, ich brauche euch jetzt, glaube ich, überhaupt nicht erzählen und keine nicht weiter ausführen, dass diese Verse ganz selbstverständlich von den Christen, die sich für den Schutz des ungeborenen Lebens einsetzen, ja immer wieder und auch zu Recht verwendet werden. Und jetzt ist natürlich David wieder erstaunt, weil er ist erstaunt darüber, wie wunderbar sein Körper gemacht ist. Ja? Er sagt, kunstvoll gewirkt, tief unten und wunderbar sind deine Werke, meine Seele erkennt das wohl und so weiter, also er anerkennt es. Und tatsächlich muss man sagen, der menschliche Körper ist ja ein dermaßenes Wunderwerk, dass man nicht nur vor Erstaunen tatsächlich, wie David sagen muss, wir können es gar nicht erfassen, wie wunderbar der Körper gewirkt ist. Die Wissenschaft hat ja immer noch nicht alles verstanden, wie der menschliche Körper wirkt. Und eigentlich muss man sagen, das Erstaunliche dabei ist ja nicht nur, dass der Körper so erstaunlich ist, sondern auch, wie man überhaupt auf die Idee kommen kann, zu glauben, der Körper sei ein Produkt des reinen Zufalls der Evolution. Ja, das ist, wo ich immer sage, so einen Glauben möchte ich mal haben, um so eine Theorie sozusagen als wahr anzuerkennen. Ja, und so komplex und so perfekt der Körper auch ist, so ist der Mensch natürlich als Wesen dennoch innerlich zerbrochen. Ja. Er ist eben nicht perfekt, er ist ein Sünder und er ist auch zerrissen. Ja. Der Organismus ist perfekt, aber das, was den Menschen ausmacht, ist es leider nicht durch die Sünde. Und deswegen muss man sagen, ist eigentlich das wahrscheinlich größere Wunder ist der Weg, wie Gott die Zerbrochenheit des Menschen heilt. Über sein Opfer am Kreuz, über die Verwandlung unseres Herzens von innen heraus, ja, wie Paulus an die Korinther schreibt, ist jemand in Christus, er ist eine neue Schöpfung. Ja, das Alte ist vergangen, alles wird neu. Da muss man sagen, das ist sicherlich das größere Wunder noch als der Körper selber. Der Körper selber, das war für Gott wahrscheinlich eine leichte Aufgabe im Vergleich zu der Aufgabe, den Menschen als solches zu retten und zu erlösen. Ja, und hier schreibt David natürlich auch über die Allwissenheit, über die wir es ja schon hatten. Wenn er vom Buch schreibt, in das alle unsere Tage eingeschrieben sind, dann meint er natürlich die Tatsache, dass Gott alle unsere Tage kennt, jeden einzelnen unserer Tage, die waren und die noch sind. Und wir wissen nicht, wann wir von dieser Welt abberufen werden. Gott weiß es. Er weiß jeden einzelnen unserer Tage. Und ist das nicht unwahrscheinlich tröstlich, dass egal, was wir erleben, egal, in welche Not wir geraten, egal, was uns noch bevorsteht, auch in dieser Welt, ja, auch in der jetzigen Zeit, Gott ist es nicht unbekannt. Er wusste es schon vor Grundlegung der Welt. Und Gott ist derjenige, der alles in seiner Hand hat. Nichts kann uns aus seiner Hand reißen, heißt er auch, sagt Jesus auch selber. Alle die ihm von seinem Vater gegeben worden sind, die bleiben in seiner Hand. Keiner kann sie da rausreißen. Und alle Dinge, die passieren, schreibt Paulus, denen, die Gott lieben, werden sie zum Guten dienen und nicht zum Schlechten. Ja, und dann schreibt David weiter im Vers 17, 18, sagt er, wie kostbar sind mir deine Gedanken, oh Gott, wie ist ihre Summe so gewaltig? Wollte ich sie zählen, sie sind zahlreicher als der Sand. Wenn ich erwache, so bin ich immer noch bei dir. Und jetzt stellt sich für uns die Frage natürlich, wo finden sich denn die Gedanken Gottes? Ja, reine rhetorische Frage, natürlich in der Bibel finden sie sich. Und wenn wir uns auf die Bibel verlassen, dann haben wir die Gesamtheit der Gedanken Gottes, die er uns mitteilen will. Gott hat sicherlich mehr Gedanken, das ist völlig ohne Frage. Aber er offenbart uns einen sehr, sehr großen Teil seiner Gedanken durch die Bibel. Und interessant, finde ich, ist auch hier der Ausdruck Summe der Gedanken. Die Summe der Gedanken, von der David schreibt, ist natürlich möglicherweise die Tatsache, dass Gott uns seine Gedanken auf unterschiedliche Art und Weise in der Bibel mitteilt. Also wenn man zum Beispiel bestimmte Konzepte, ich sage jetzt mal endzeitliche Konzepte, ja, die ziehen sich durch die komplette Heilige Schrift. Altes Testament, Bücher Mose, die Prophetenbücher, teilweise in den Psalmen finden sich endzeitliche Aussagen, bis dann eben hin über das Neue Testament, über die Evangelien, Johannes 14 als Stichwort und dann bis hin zur Offenbarung. Also man muss die gesamte Heilige Schrift lesen, um ein bestimmtes Konzept in der Gesamtheit verstehen zu können. Das ist das, auch was auch Gott von uns möchte, dass wir uns mit der gesamten Heiligen Schrift auseinandersetzen und als insbesondere Christen natürlich nicht nur mit dem Neuen, sondern auch mit dem Alten Testament. Parallelstellen, Querverweise und solche Dinge mehr sind da ganz, ganz wichtig. Und ich glaube wirklich, dieses Zusammenspiel zwischen Alten und Neuen Testament ist das, was hier auch gemeint ist mit Summen, obwohl David ja nicht die ganze Offenbarung hatte. David hatte ja nur nicht mal das komplette Alte Testament, sondern er hatte ja nur die Bücher Mose, er hatte einen Teil der Psalmen, Buch Hiob, solche Dinge, aber was er nicht hatte ist, die ganzen Geschichtsbücher bis hin zu dann den Propheten natürlich, die später kamen, hatte er nicht. Und trotzdem hat er aber schon aus dem, was er hatte, den Schluss ziehen können, dass die Summe der Gedanken eben das ist, was auf ihn so gewaltig wirkte. So, jetzt geht's weiter. Verse 19 bis 22. Und da heißt es jetzt: Ach, wolltest du, o Gott, doch den Gottlosen töten, und ihr Blutgierigen weicht von mir, denn sie reden arglistig gegen dich, deine Feinde erheben ihre Hand zur Lüge. Sollte ich nicht hassen, die dich, Herr, hassen und keine Abscheu empfinden vor deinen Widersachern? Ich hasse sie mit vollkommenem Hass, sie sind mir zu Feinden geworden. Jetzt muss man sagen, ups, was ist jetzt passiert mit dem David? Der Psalm war doch so schön auf einmal und jetzt kommt auf einmal dieser Schlag. Und es ist ganz interessant, wenn man Predigten zum Psalm 139 ansieht, dann kommt man oft nur bis zum Vers 18, also genau bis zu diesem Abschnitt. Und der Abschnitt wird dann ausgelassen, weil der eigentlich nicht in die Landschaft passt. Ja, vorher schreibt er so wunderschön über Gottes Allwissenheit, über seine Allgegenwart, über seine Schöpferkraft, über ihn als liebenden Vater. Und jetzt kommt auf einmal dieser schwierige, fast diese Hasspredigt auf einmal, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, wird er auf einmal zum Hater, wie man es neudeutsch sagen würde. Und ein bibelkritischer Mensch würde wahrscheinlich sagen, ja, da kommt jetzt eben wieder genau dieser hassende Gott des Alten Testamentes zum Vorschein und so weiter und so fort. Jetzt muss man natürlich im Prinzip, und ich habe mich entschlossen, diese Passage bewusst nicht rauszulassen, weil sie gehört zum Psalm und sie gehört auch dazu. Und natürlich ist der Psalm 139 nicht ein Rachepsalm jetzt wie Psalm 94 oder so. Aber es ist doch so, dass David uns damit was mitteilen will. Zunächst muss man sagen, dieser Ausbruch der ja, der Aversion, der entspricht nicht einem persönlichen Beleidigtsein. Also David ist jetzt nicht irgendwie mit verletztem Stolz unterwegs oder keine ungezügelte Leidenschaft und so weiter, sondern David hasst diejenigen, die den Herrn hassen. Also es ist im Prinzip eine Reaktion auf etwas, was vorher da war. Und sein Wunsch ist, dass die Gottlosigkeit nicht den Sieg davon trägt, sondern dass Gott seine Feinde vernichten soll. Und jetzt muss man sagen, ja, Gott hat, und das wirkt jetzt natürlich zunächst erstmal, passt nicht zu dem liebevollen Vater, aber Gott wird mit denen, die ihn ablehnen und die ihn hassen und die ihn verfolgen, wird er zu Gericht sitzen. Er wird mit diesen Menschen abrechnen, wie immer das dann auch aussieht. Das müssen wir ihm überlassen. Wir sollen ja selber als Christen auch für diejenigen, die Gott hassen, beten. David macht sich aber hier so zu eigen, den Willen Gottes so zu eigen, dass er sagt, wenn sie dich hassen, dann hasse ich sie auch. Ja, weil ich sozusagen, er nimmt klar Partei für Gott, wenn man so will. Und ich glaube, das kann man nur verstehen, deswegen habe ich auch diesen Abschnitt überschrieben mit Gottes Heiligkeit, Gottes Allheiligkeit. Ich glaube, dass man das nur verstehen kann, wenn man auch wirklich sieht, dass Gott einen berechtigten Anspruch darauf hat, dass er mit dieser Heiligkeit auch respektiert wird. Und das wird schon auch in der modernen Christenheit teilweise etwas abgeschwächt, dass man sagt, ja, Gott liebt alle und so weiter. Und das stimmt, Gott liebt alle. Das ist völlig richtig. Gott liebt alles, weil alle sind Sünder. Das hätte ich schon beinahe gesagt, er liebt die Nichtsünder wie die Sünder, aber wir sind alle Sünder. Aber dann sage ich so, Gott liebt die Sünder in ihren unterschiedlichen Abstufungen. Und es gibt keinen Menschen, den Gott nicht liebt und den er nicht zu sich ziehen wollte. Aber man muss auch sagen, Gott hasst die Sünde. Und die hasst er. Das ist nicht nur so, dass er eine leichte Abneigung dagegen hat, sondern Gott hasst die Sünde. Er liebt den Sünder, aber er hasst die Sünde. Und ich glaube, da muss man aufpassen, dass man da nicht zu unpräzise auch wird. Also im Prinzip kann man sagen, es ist keine Hassrede, sondern David macht sich mit dem Willen Gottes eins. Ja, und jetzt kommen wir zum Ende des Psalms. Da heißt es dann in den letzten zwei Versen, er erforsche mich, o Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine, und sieh, ob ich auf bösem Weg bin, und leite mich auf dem ewigen Weg. Und das ist eigentlich, kann man sagen, wenn man so will, der moralische Höhepunkt des Psalms, weil hier ist die einzige Bitte des Psalmisten in Bezug auf sich selber enthalten, in Bezug auf David selber. Man würde vielleicht geneigt sein, wieder einen Bruch zu sehen zwischen den vorangegangenen Versen, aber eigentlich ist das die logische Folge aus diesen Versen 19 bis 22, wo er sich sozusagen auf Gottes Seite schlägt und die Gottlosen hasst, und zeigt wieder auch die Demut des David, denn er möchte auch geprüft werden. Er sagt nicht, wie der Pharisäer im Tempel in Lukas 18, er sagt nicht, oh, wie schön, dass ich so gerecht bin und dass ich so gut bin, sondern er sagt, erforsche mich, oh Gott, und erkenne, wie mein Herz, prüfe und mich und erkenne, wie ich es meine und sieh, ob ich auf bösen Wege bin. Also er will eigentlich keinen anderen Maßstab an sich gelegt haben als an die anderen, weil er wahrscheinlich auch weiß, dass Gott ihn sonst wahrscheinlich kritisch befragen würde, ob er denn den eigenen Balken im Auge gesehen hat, bevor er den Splitter bei den anderen sieht, wie es ja auch Jesus in der Bergpredigt sagt. Und das ist vielleicht auch ein Appell an uns, ist uns dieses Selbstgericht, von dem David hier spricht, ist uns das immer so wichtig? Ist es uns wirklich wichtig, dass wir die verborgenen Sünden, alles Schlechte, alles Böse, alles Verwerfliche aus unserem Herzen entfernen? Also alles, was uns aus der Gemeinschaft mit dem Herrn hinaus katapultiert? Oder sagen wir eher, naja, im Prinzip passt schon, ich bekenne zwar meine Sünden, aber eigentlich bin ich schon okay so. David strebt hier wirklich danach, dass Gott ihm sein komplettes Herz offenbart, also sein Herz, Davids Herz offenbart in seiner Beschaffenheit, um eben rauszufinden, ob er überhaupt auf dem richtigen Weg ist, und bittet ihn dann auch, auf dem richtigen Weg zu kennen. Und das ist eigentlich wunderbar, ja, wenn man sieht, wie demütig hier David unterwegs ist. Und wenn man sich jetzt immer wieder mal vor Augen hält, und ich glaube, das ist bei dem Verständnis des Psalms wichtig, David spricht von einer sehr, sehr engen Beziehung zu Gott, und trotzdem kannte er ihn nicht in dem Umfang und in der Art und Weise, wie wir ihn kennen können. Wir haben ein viel größeres Privileg, den Herrn zu erkennen, weil wir ja aus dem Neuen Testament, insbesondere aus den Evangelien wissen. Wir wissen, er ist in Jesus Christus Mensch geworden. Wir wissen, er ist ein liebevoller Gott. Wir wissen, er geht zu den Verlorenen, zu den Zerbrochenen, er geht zu den Ausgestoßenen, zu den Sündern geht er hin. Er ist jemand, der den Menschen so zugewandt ist. Und er will eine Beziehung haben. Ja, aber da gibt es so unzählige, da könnte ich jetzt mich total verlieren, eine Stunde lang in der Beschreibung, wie Jesus tatsächlich, nehmen wir zum Beispiel nur ein Beispiel, den Sohn der Witwe von Nain, wo Jesus mit einem riesigen Zug an Menschen unterwegs ist. Und dann sieht er diese Witwe, deren Sohn aus der Stadt rausgetragen wird. Und was macht er? Er hält den kompletten Zug an. Und dann gibt es in dem Moment nur noch mehr diese Witwe und ihren Sohn, den er dann wieder auferweckt zum Leben. Und also er lässt alles neben sich liegen und stehen. Und so ist es auch mit uns. Er lässt alles liegen und stehen, um uns nachzugehen, um Gemeinschaft mit uns zu haben und um uns tatsächlich zu führen auf rechten Wege. Und ja, das ist einfach wunderbar, wenn man sieht, er hat all das ermöglicht durch sein Opfer am Kreuz, wo er den Preis gezahlt hat, den wir niemals hätten zahlen können. Und er hat den gezahlt, um genau eben diese Art von Gemeinschaft mit ihm zu haben. Und dadurch hat, denke ich, kann man wirklich sagen, er hat den Preis gezahlt, nicht nur für unsere Erlösung, sondern er hat auch den Preis gezahlt, dass er in unserem Leben das Recht hat, auch gegenwärtig zu sein und Gemeinschaft mit uns zu haben. Ja, ihm sei alles Lob und Dank und aller Preis in Ewigkeit. Amen.